Biada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Biada.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Viada, Journalist für Bildung und Wissenschaft. Mein Gast heute ist Bernd Sigelko, Pastor, Gründer des christlichen Kinder- und Jugendwerks Die Arche und seit Jahrzehnten eine der bekanntesten Stimmen gegen Kinderarmut in Deutschland. Und das Thema dieser Folge ergibt sich damit eigentlich von selbst. Was muss passieren, damit Kinder, die mit schlechten Startchancen aufwachsen, trotzdem ihren Weg machen können in der Schule, im Leben, ja, und ganz im Allgemeinen. Herzlich willkommen, Herr Sigelko.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne, Herr Sigelko, wenn Sie mit zwei Sätzen nicht länger beschreiben sollten, was genau die Arche ist, und in Wirklichkeit gibt es ja inzwischen viele Arches in vielen Städten, was würden Sie dann sagen?
Die Arche ist ein verlässliches Zuhause für Kinder, mit den Mitarbeitern, die über viele Jahre in das Leben der Kinder hineinwirken, mit einem kostenlosen Mittagessen, schulischen Hilfen, Chancengleichheit und vielen Möglichkeiten, dass Kinder wieder Kinder sein können und für die Kinder ihr Lieblingsort.
Für die Kinder ihr Lieblingsort. Und das schauen wir uns gleich noch ein bisschen näher an, was das bedeutet praktisch. Aber ich würde gerne zum Start erstmal viele Schritte zurückgehen und ein bisschen persönlich werden. Herr Sigelko, Sie sind in Hamburg auf St. Pauli aufgewachsen. Wie kommt man da nach Berlin-Hellersdorf?
Na, erstmal bin ich in St. Pauli aufgewachsen zu einer Zeit, wo St. Pauli eben nicht überteuert war, sondern wo da eher die Ausländer wohnten und die Menschen, die wenig hatten. Und ich war einer von denen, die wenig hatten. Meine Mutter ging, als ich 6 Jahre alt war. Mein Vater wollte keine Kinder. Meine Großmutter war über viele Jahre vom Krebs zerfressen. Und bei uns gab es nur Existenzkampf, Gewalt, emotionale Kälte. Und viele Jahre später als Jugendlicher bin ich Christ geworden und habe mich entschieden, etwas für Kinder zu tun und bin dann nach meiner kaufmännischen Ausbildung in die theologische Ausbildung gegangen und habe dort Theologie mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Und da ich ja viel meiner Zeit auf der Straße verbracht habe, habe ich natürlich auch eine andere Sprache als ein Pastor, der auf der Kanzel steht, und wurde dann 1991 nach Berlin-Hellersdorf eingeladen, im kinderreichsten Bezirk von Europa, die letzte Satellitenstadt in Berlin oder in Deutschland überhaupt, und sollte dort predigen zu Kindern und Jugendlichen, die davon natürlich gar keine Ahnung hatten und die ganz andere Probleme hatten. Und die Kirche, die mich eingeladen hatte, wollte damals hier eine Jugendkirche gründen mit wahrscheinlich den falschen Vorstellungen. Die gingen und ich kam, weil ich gemerkt habe, hier, die Kinder brauchen jemanden, der sich in ihr Leben investiert.
Ganz viele Nachfragen. Die erste Nachfrage, wie kam das dann mit dem christlichen Glauben? Also Sie haben das jetzt eben in so einem Halbsatz erzählt und dann kam irgendwann der christliche Glauben dazu und dann haben Sie am Ende Theologie studiert. Da ist ja was passiert dazwischen irgendwie, dass Sie den entdeckt haben für sich. Gab es da eine Person, gab es da irgendein Erlebnis?
Ich wollte immer Musiker werden, aber wir hatten ja eben kein Geld. Unser ganzes Leben war Existenzkampf. Und mein Bruder lernte dann irgendwann auf St. Pauli die Heilsarmee kennen. Damit konnte ich gar nichts anfangen. Habe immer gedacht, das hat was mit dem Hals zu tun, aber nicht mit Heil. Und bin der dorthin gegangen und der Kapellmeister hat gesagt, ja, ich unterrichte dich musikalisch. Und einige Monate später kam der Jugendpastor und stellte mir eine Frage, die eben mein Leben verändert hat. Und er sagte, weißt du eigentlich, dass es jemand gibt, der dich liebt? Und es gab ja keine Liebe in meinem Leben. Und mir war klar, das ist der Schlüssel meiner Probleme. Der sprach vor Gott, von dem hatte ich überhaupt keine Ahnung. Aber damals habe ich mich sehr unwissend entschieden, Christ zu werden. Und dann war das natürlich auch eine harte Zeit, Christ zu werden, sag ich mal, weil da gehört ja auch noch mehr dazu, wenn man eine Vergangenheit hat. Ja, und eben etwas für Kinder zu tun, damit sie nicht so aufwachsen müssen wie ich. Also das war sozusagen der erste Schritt. Und dann ging es natürlich weiter, diese Erfahrung, die man dann auch mit Kirche macht, die man mit Gemeinde macht, mit Menschen, die vielleicht schon seit Jahrzehnten selber Christen sind. Und man kommt so als Exot in eine Gemeinde. Und so habe ich mich auch immer gefühlt, was aber nicht schlimm war, denn ich bin ja heute in vielen Bereichen immer noch der Exot.
Als Sie sich sehr unwissend auf den Weg gemacht haben, Christ zu werden, viele berichten dann, dass so ein Theologiestudium für Sie dann auch durchaus die Prüfung darstellt, wenn man plötzlich vielleicht auf eine wissenschaftliche Weise lernt, auf den Glauben zu gucken. War das bei Ihnen auch so?
Nein, ich habe mich bewusst entschieden, nicht Theologie an der Universität zu studieren, sondern ich habe mich bewusst entschieden, eine sehr praktische theologische Ausbildung bei der Heilsarmee zu machen, wo ich dann viele Jahre später in Basel ordiniert worden bin. Weil mir war immer wichtig, dieser Bezug zu den Menschen und nicht nur dieses Theoretische auf der Universität. Und das ist heute auch in meiner Arbeit, kennzeichnet das immer noch. Ich habe lieber Auszubildende, die Sozialpädagogik oder Erzieherausbildung machen als duales System, also mit Schule und praktisch zusammen, damit sie dann hinterher auch viel schneller am Menschen sind. In Lehramt, Studium brechen die meisten Lehramtsstudenten während dem Referendariat ab, nämlich dann, wenn sie auf die Kinder losgelassen werden, haben dann schon unter Umständen 3 Jahre studiert und das hat allen viel Geld gekostet und dann hören sie wieder auf. Und das war mir wichtig gewesen, dieser Bezug immer wieder zu den Menschen, immer wieder da zu sein, zu sehen, wo klopft das Herz dieser Menschen und wie kann ich das in meinem theologischen Wissen einbauen? Und Martin Luther hat ja mal gesagt, man soll den Menschen aufs Maul schauen und das ist mir bis heute wichtig geblieben und vor allem in der theologischen Ausbildung.
Das mit dem Exot, was Sie erwähnt haben, da werde ich Sie häufiger in unserem Gespräch nochmal fragen, wo Sie sich als Exot sehen und erleben. Fangen wir mal damals an, so in der Zeit, als Sie dann nach Berlin-Hellersdorf kamen, aus dem Westen, aus Hamburg, in den Osten, kurz nach der Wende, in eine Satellitenstadt, wo es keine, sage ich mal, wahrscheinlich so gut wie keine Migranten, so Ausländer gab. Es war sozusagen ein ganz anderes. Eine ganz andere gesellschaftliche Atmosphäre als auf St. Pauli und trotzdem irgendwie ähnlich.
Naja, erstmal bin ich ja ein paar Jahre lang nach Baden-Württemberg gezogen, wo ich auch meine Ausbildung dann gemacht habe, an der Schweizer Grenze meine erste Gemeinde hatte als Pastor und dann eher in der heilen Welt in Baden-Württemberg. Und man gewöhnt sich da sehr schnell dran, wenn man aus dem Brennpunkt kommt, man geht dann sozusagen in die Diaspora und erlebt ganz andere Menschen mit einem ganz anderen Lebensinhalt, die nicht immer nur ums Überleben kämpfen müssen, sondern die sich vielleicht auch schon gesetzt haben und bestimmte Dinge haben und dann zurück in eine Großstadt. Das war für mich schon eine unglaubliche Herausforderung. Ich wollte eigentlich gar nicht, aber ich wusste, da war so eine innere Stimme, die mir gesagt hat, das ist der Ort, wo du gebraucht wirst. Und ich habe da natürlich viele Menschen hier gesehen, die täglich um ihre Existenz gekämpft haben. Unglaublich viele alleinerziehende Mütter. Ich habe nie Väter gesehen, immer nur, wie sagt man damals, Erzeuger der Kinder, die keine Stabilität der Familie gegeben haben. Ich habe 22-jährige Mütter erlebt mit 4 Kindern und jeder Mann, der in die Familie kam, wollte nicht wegen den Kindern kommen, sondern ist wegen der Frau gekommen und ist genauso schnell wieder gegangen. Und das war schon eine große Herausforderung, die bis heute letztendlich geblieben ist, weil die Probleme sind ja nicht weniger geworden in den letzten über 30 Jahren. Aber es war schon der erste Schritt, hierher zu gehen, war schon eine unglaubliche Überwindung, weil wenn man rausgeht aus dem Milieu und man fängt auf einmal an, selbst Erfahrungen zu sammeln, die einem guttun und dann wieder zurückgeht dahin, wo es brennt, dann ist das am Anfang sehr schwierig gewesen.
91 nach Hellersdorf gekommen, aber die Arche ist ja erst, glaube ich, 95 dann von Ihnen gegründet worden. Das war also so ein Prozess dazwischen. Was haben Sie die 4 Jahre lang gemacht?
Naja, ich bin ja nicht im Auftrag einer Kirche oder einer Organisation nach Berlin gegangen, sondern für mich im Auftrag meines Gottes sozusagen, der mir die innere Bereitschaft oder den inneren Druck aufgebaut hat, nach Berlin zu gehen. Und ich habe versucht, dann das über die Kirche zu machen. Die wollten das nicht. Ich habe dann eine Pastorenstelle in Berlin-Wedding angenommen, habe dann einige Jahre als Pastor dort gearbeitet, bis ich dann ein paar Menschen in Marzahn-Hellersdorf gefunden habe, die ein ähnliches Anliegen gehabt haben, die gesagt haben, wir wollen auch Christentum nach Marzahn-Hellersdorf bringen. Und ich war eben derjenige, der was für Kinder und Jugendliche tun wollte. Und dann haben wir eben einen kleinen Verein gegründet. Und dann habe ich auf den Spielplätzen hier angefangen. Ganz alleine, ganz einfach, mit ein, zwei Ehrenamtlichen, die mich dabei unterstützt haben. Und musste dann erstmal die ersten Jahre, weil selbst mit der Gründung der Arche gab es ja dann kein Geld, weil wir waren nur ein paar Personen und musste dann eben nebenbei auch in verschiedenen Bereichen arbeiten. Ich habe dann geholfen, in Marzahn den CVM mit aufzubauen, habe dann im Außendienst gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen. Aber es war immer nur Existenzminimum, weil ich wollte ja meinen Schwerpunkt darauf legen, die Arche aufzubauen und ein Zuhause für Kinder zu schaffen.
Und heute gibt es die Arche, soweit ich weiß, Sie korrigieren mich, an mehr als 35 Standorten, so in dem Dreh, aus einer
Ja, wir
lokalen.
sind mittlerweile in Deutschland haben wir 37 Einrichtungen,
35.
eine in Polen, eine in der Schweiz und jetzt gerade ganz frisch in Tansania und wir öffnen jetzt noch in Offenbach und Bielefeld noch 2 weitere Einrichtungen.
Also wirklich aus einer lokalen Initiative wurde ein nationales und internationales Kinder- und Jugendwerk, kann man sagen. Wollten Sie expandieren?
Also ganz ehrlich, ich habe mit 20 Kindern in meinem Wohnzimmer angefangen und wenn ich gewusst hätte, wie groß es wird, hätte ich das niemals gemacht, weil ich habe heute 400 Angestellte und jeden Tag 11.000 Kinder. Das ist eine unglaubliche Verantwortung. Mein großes Ziel war nicht noch mehr Archen zu öffnen, auch heute nicht, sondern ich möchte die Arche lieber schließen, denn wir kämpfen ja an einem Problem, das nicht beseitigt ist, nämlich Kinderarmut. Und die Kinderarmut wächst in den letzten Jahren immer weiter, anstatt die sich verändert und man mehr Wert darauf legt, Kinder individuell zu fördern, weil wir ja wissen, dass es diese Kinderarmutszahlen gibt. Und 2024 hat der Europarat Deutschland ermahnt, zu langsam in der Bekämpfung der Kinderarmut zu sein. Und wir sind ja eines der reichen Länder in Europa. Und das ist schon peinlich, wenn wir vom Europarat ermahnt werden.
Also im Grunde die Expansion ist Folge dieser Krise, die wir haben und sagen wir der unzureichenden politischen Reaktion auf Kinderarmut. Dadurch entsteht, wenn man so möchte, der Erfolg der Arche, der sie eigentlich traurig macht, weil sie eigentlich gar keine Expansion haben wollen würden, weil das das Zeichen ist, dass was schiefläuft.
Also der Erfolg der Arche ist der Misserfolg der Gesellschaft und der Politik. Das muss man einfach so traurig sagen. Und je weniger für Kinder gemacht wird, umso mehr sind Institutionen wie die Arche notwendig.
Erzählen Sie doch jetzt mal, wie so ein für die meisten Kinder so ein typischer Tag, Nachmittag in der Arche abläuft. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also
Gibt es einen typischen Tag?
in der Regel kommen die Kinder nach der Schule, kommen rein und nehmen ihren Lieblingsmitarbeiter erstmal in den Arm, weil der unter Umständen schon viele Jahre im Leben dieser Kinder ist. Das ist uns ganz wichtig, weil wir haben dieses System in Deutschland nicht mehr, dass Menschen lange im Leben von Kindern sind, weil wir immer mehr Patchwork haben. Der Grundschullehrer wird in der Hälfte der Grundschulzeit ausgewechselt und die Kinder haben eben diese kontinuierlichen Partner nicht mehr. Und das sind wir. Dann kommen die Kinder, meistens gehen sie dann zum Mittagessen. Dann versuchen wir, die Kinder zu überreden, zu unterstützen, Hausaufgaben zu machen, Nachhilfe zu nehmen. Dann gibt es viele verschiedene Sport-, Spiel-, Spaßangebote. Dann gibt es einzelne Räume, die offen sind, wo sie eben auch spielen können, wo ein Mitarbeiter ist. Dann gibt es einen großen Hof, wenn das Wetter gut ist, sind die Kinder meistens draußen auf dem Sportplatz, beim Basketball, beim Fußball, beim Volleyball, auf dem Trampolin. Im Sommer haben wir einen kleinen Pool aufgebaut, also klein, der ist riesengroß, aber der ist nur so hoch wie eine Pfütze, damit kein Kind ertrinkt. Wir haben eine große Sporthalle. Wir machen einmal in der Woche eine Kinderparty, wo wir mit den Kindern viel spielen, singen, eine Geschichte erzählen, die etwas mit ihrem Leben zu tun hat, um auch Erfolgserlebnisse zu vermitteln, aber eben auch, dass das Leben nicht nur Erfolg ist, sondern dass es eben auch Misserfolg hat und damit umzugehen. Und ansonsten versuchen wir mit den Partnern, die wir haben, in Berlin ist es Hertha BSC, bekommen wir immer mal wieder Eintrittskarten, können die Kinder dann zum Spiel gehen. In den Ferien fahren wir mit den Kindern in die Feriencamps. Wir versuchen viele Ausflüge zu machen. Wir haben eine Arche Ranch, wo die Kinder auch mit Tieren etwas erleben können. Wir haben ein Ferienhaus, wo auch Eltern mit ihren Kindern Urlaub machen können, weil wir wollen die Kinder nicht immer nur aus ihren Familien wegnehmen, weil wir wollen die Eltern ja auch stark machen.
Vieles von dem, jetzt Arche Ranch sicherlich nicht und in Ferien auch nicht, aber könnte doch auch ein guter Hort leisten, vieles von dem, was sie tun.
Ja, also der Unterschied bei uns ist vielleicht, bei mir ist das Wort Betreuung verboten, weil wir betreuen keine Kinder, weil das wäre so eine Art Dienstleistung. Du gibst dein Kind ab und abends holst es wieder ab, sondern wir versuchen ja langfristig in das Leben der Kinder zu investieren. Letztes Jahr hat ein junger Mann mir geschrieben, danke Bernd, dass du meine Kindheit gerettet hast. Und 2 Wochen später eröffnet wir in seiner Nachbarschaft, wo er jetzt wohnt, eine neue Arche und er kam mit seiner 8-jährigen Tochter und sagte, guck mal, als ich 8 war, kam ich in die Arche und heute möchte ich, dass meine 8-jährige Tochter in die Arche geht, um genauso eine unbeschwerte Kindheit zu haben wie ich auch. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass wir vielleicht noch viel intensiver im Leben der Menschen sind. Wir machen Hausbesuche, auch unangekündigt. Wir sind bei den Eltern. Wir versuchen, die Eltern zu stärken. Wir haben mit allen Dingen zu tun, von der Freude bis zum Tod von Kindern, leider. Beim Amoklauf in München sind 6 Teenager erschossen worden. Davon waren 3 Arche-Jugendliche, als in Meißen der Vater sich und seine 3 Kinder Weihnachten 2025 umgebracht hat. Das war auch eine Arche-Familie. Wir sind im Prinzip in allen Bereichen so massiv drin, dass man das ja, ist es kaum zu vergleichen mit einer anderen Institution, weil wir sind eher eine familiäre Ergänzung als eine Betreuungseinrichtung.
Eher eine Ergänzung der Familie, und natürlich das Ziel ist, gegen die Armut anzukämpfen, gerade auch gegen die Bildungsarmut. Das ist so ein Begriff, der ja sehr schillernd ist. Was heißt Bildungsarmut für Sie eigentlich?
Wenn Bildung abhängig ist vom Einkommen der Eltern und vom Förderverein der Schule, dann haben wir in Deutschland ein riesengroßes Problem, denn wir waren ja mal das Land der Dichter und Denker und wir verdummen immer mehr. Wir haben 33 Prozent der 15-Jährigen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Wir haben Schulklassen auch in meiner Nachbarschaft, in dem wiederholen mindestens 30% der Kinder die erste Klasse. Wir haben unglaublich viele Kinder, die kommen in die Schule und können gar kein Deutsch. Und das kann die Schule eigentlich gar nicht leisten mit dem System, dem sie heute ausgesetzt sind. Und wir haben letztendlich immer mehr Brennpunktschulen. Auf der einen Seite haben wir Eltern, also wir nicht, aber Deutschland hat Eltern, die viel Geld haben und ihre Kinder auf Elite-Universitäten schicken, wo ihnen Werte vermittelt werden sollen, Disziplin, Ordnung, wo es Frühsport gibt und alles andere. Und wir haben andere Schulen, die ums Überleben kämpfen, wo 25 verhaltenskreative Kinder in einer Klasse sind und der Lehrer kaum noch klarkommt und orientiert sich am mittleren Durchschnitt. Und wer bleibt auf der Strecke? Die Starken und die Schwachen. Und dann haben wir 65.000 Schulabgänger jedes Jahr, die ihren Schulabschluss nicht schaffen. Und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, denn wir schreien nach Fachkräften, wir schreien danach, dass wir zu wenig Menschen haben und dass wir viel zu viele Menschen im Sozialhilfebezug haben. Aber es gelingt uns nicht, Menschen, gerade Kinder, zu stabilisieren, individuell zu fördern und in letzter Instanz so zu qualifizieren, dass sie dann Teil dieser Gesellschaft werden. Und da ist das Bildungssystem in Deutschland sehr weit hinterher. Und ich glaube, es war noch nie so schlecht seit der Gründung der Bundesrepublik wie heute.
Ja, und wie Sie sagen, viele Debatten über Bildung drehen sich dann um Basiskompetenzen, um Vergleichsarbeiten, Digitalisierung, Ganztag. Sie reden aber dann über Essen, Sie reden über Zuhören, Sie reden über Vertrauen, über Verlässlichkeit und Beziehung. Ist das ein Gegenprogramm oder kann man sagen, das ist die Voraussetzung, damit das andere gelingen kann?
Also ich gehe mal von woanders her an die Sache ran. Nehmen wir mal dieses Social Media Verbot, über das wir gerade diskutieren. Ja, Handyverbot in der Schule, Social Media erst ab 14 oder ab 16. Und das ist aber die Lebenswelt unserer Kinder und Jugendlichen. Vielleicht sollten wir viel mehr darüber nachdenken, wie können wir diese Dinge in den Alltag der Schule und Bildung mit einbringen. Wenn ich heute in der zweiten, dritten Klasse ein Kind frage und ich gehe auch mit meiner Frau in Schulen, um Sozialkompetenz zu vermitteln. Und ich frage ein Kind, wie viel ist 9 geteilt durch 3? Dann sagt das Kind, keine Ahnung. Aber wenn ich zu dem Kind sage, ich gebe dir 9 € und ihr seid drei Kumpels, was bleibt denn? Ja, jeder 3 €. Und das hat viel mehr mit der Lebenswelt zu tun. Wir überlegen, ein Social-Media-Verbot zu schaffen ab 14, wissen aber, dass man bei TikTok und Instagram erst ab 13 rein kann, aber die Plattformbetreiber, die kontrollieren das nicht richtig. Und vielleicht sollte man diese Inhalte viel mehr in das Schulsystem mit einbauen, denn unsere Kinder haben sich verändert im Laufe der Zeit. Wir wissen alle, dass die Dinge, die wir aufnehmen, 80% über unsere Augen gehen. Und wenn ich den ganzen Tag eigentlich am Bildschirm bin, dann habe ich gar nicht mehr die Kraft, mich 45 Minuten auf einen Frontalunterricht zu konzentrieren. Das heißt nicht, dass ich den Bildschirm im Unterricht mehr gebrauchen soll, aber zumindest von den Inhalten, den Kindern begegne. Und ich merke ganz, ganz stark, sie haben anfänglich auf meinen Christsein angesprochen. Wenn ich heute den Kindern sage, du musst an Gott glauben, dann zeigen sie mir den Mittelfinger. Aber wenn ich sage, es gibt jemand, der an dich glaubt, dann ist es die gleiche Wahrheit, aber aus einer anderen Perspektive, nämlich aus ihrem Blickwinkel. Und wenn ich Ihnen eine Geschichte erzähle von zum Beispiel David und Goliath, die ja jeder Mensch kennt, dann ist es im Prinzip ein Märchen und es hat mit Ihnen nichts zu tun. Aber wenn ich diese Geschichte erzähle und sage, wer sind denn die Riesen in deinem Leben? Wer ist denn Goliath in deinem Leben? Können die Kinder mir ganz schnell aufzählen. Mobbing, existenzielle Probleme und von da aus den Kindern zu begegnen. Das würde unserem Bildungssystem helfen.
Könnte sagen, das ist im Grunde auf ein Schlagwort gebracht, Bildung durch Beziehung, glaube ich, so nennen Sie das ja auch
Für
oft.
dieses Jahr unser Motto, genau.
Genau, für dieses Jahr Ihr Motto, Bildung durch Beziehung. Sind Sie mit so einer Einstellung oder so einer Haltung heute im Bildungssystem noch ein Exot, um das Wort wieder aufzugreifen? Haben Sie das Gefühl, dass das mittlerweile, und das wäre meine These, eigentlich mehr und mehr begriffen wird?
Also ich denke, es sind im Bildungssystem sind gerade ganz viele Menschen, Experten in Anführungsstrichen, am Überlegen, wie können wir es besser machen. Dann ruht man sich ein bisschen sehr aus auf die Vorzeigeschule, die wir alle haben. Das haben wir übrigens in Marzahn-Hellersdorf auch. Wir haben das beliebteste Gymnasium ist in Biesdorf, also ein Gebiet, das zu Marzahn-Hellersdorf gehört. Aber wir haben eben diese Brennpunktschulen auch. Da, wo es brennt, wo bei 1200 Schülerinnen und Schülern nur 4 Sozialarbeiter sind in der Schule, wo der Lehrer jeden Tag unglaublichen Herausforderungen gestellt wird. Und unglaublich viele Kinder mit den gleichen Herausforderungen hat und damit gar nicht mehr klar kann. Die Kinder werden nicht aufgeteilt in verschiedene Schulen, damit das Problem sozusagen sich besser löst und man nimmt nicht mehr so viel Rücksicht auf den Einzelnen. Wir haben ja gute Beispiele in Skandinavien, wie Schule funktionieren kann. Aber wir Deutschen tun uns immer ganz, ganz schwer im internationalen Vergleich und gucken da nicht hin. Und vielleicht wäre das mal hilfreich, nicht nur bei der Kapitalrente aus dem schwedischen Modell nachzudenken, sondern vielleicht auch mal nach Finnland, nach Dänemark, nach Norwegen zu gucken und schauen, wie könnte es auch funktionieren an anderen Orten? Wo können wir uns ein Best-Practice-Beispiel holen?
War ja vor 20 Jahren nach der ersten PISA-Studie ganz in nach Skandinavien zu schauen, was machen die eigentlich? Das ist so ein bisschen, da sind wir ein bisschen von abgekommen tatsächlich, an der Stelle dorthin zu schauen, auch weil da nicht alles geklappt hat, muss man fairerweise sagen. Vielleicht auf dieses Thema Beziehung nochmal. Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, es liegt oft an den Männern, die nicht in der Familie bleiben, die Stabilität nicht geben. Das ist auch ein bisschen was, da habe ich auch das Biografische wieder bei Ihnen durchgehört an der Stelle, weil Sie selber ja auch erlebt haben, diese Instabilität von Beziehungen. Kann man ein bisschen sagen, es geht bei Ihnen auch darum, vielleicht gerade Jungs zu helfen, damit in der nächsten Generation stabilere Persönlichkeiten, Männer rauskommen, die vielleicht auch stabilere Familien ermöglichen? Also meine Beobachtung ist schon, dass wir an vielen Stellen auf eine Generation von jungen Männern, von Männern zulaufen, die sehr viel größere Probleme hat als junge Frauen und Frauen.
Ich weiß gar nicht, ob ich das so differenzieren möchte. Natürlich braucht neue Männer braucht das Land, gar keine Frage. Und da braucht es auch gerade stabile Jungs und auch ein Wertesystem, das gerade Jungs wieder nach vorne bringt. Denn unser pädagogisches System ist ja nun mal auch sehr stark von Frauen dominiert, weil Männer nicht unbedingt in pädagogische Bereiche gehen, weil eben auch ganz schnell dieser Vorwurf des Pädophilen oder des an Kind Interessierten, und das schreckt natürlich auch viele Menschen ab in diese Richtung oder viele Männer ab in diese Richtung zu studieren. Wir brauchen allgemein starke Kinder in unserem Land und da braucht es natürlich viele Jungs, die stark sind. Wir brauchen aber auch viele Mädchen, die stark sind. Und wenn ich aber schon in der Grundschule weiß, was meine Perspektive ist, und ich gehe mal da auf die Gewaltstatistik der Kriminalpolizei ein, die sagt, dass die Gewaltbereitschaft unter Kindern unter 14 Jahren immer größer wird, aber nicht, weil wir immer mehr Kulturen in unserem Land haben, die als Statussymbol ein Messer in der Tasche haben, sondern weil die Perspektive für die Zukunft fehlt. 20% unserer jungen Leute wollen Deutschland verlassen und nicht nur, weil sie Erfahrungen im Ausland sammeln wollen, sondern weil sie eben merken, in diesem Land funktioniert es nicht mehr so gut. Und ich wünschte mir da viel mehr, dass wir einen großen Fokus auf das Bildungssystem legen. Wir haben keine Bodenschätze in Deutschland, aber wir haben Kinder. Und dann lass uns doch verdammt nochmal in diese Kinder so investieren, dass sie sich, wie der Bildungsminister in Finnland mir das mal sagte, Kinder in Finnland wie Könige behandelt werden. Und das wäre doch mal so eine Maßnahme, wenn wir unsere Kinder in Deutschland in den Schulen zumindest wie Könige behandeln, dann werden wir auch ein Ergebnis haben, wo wir auch tatsächlich sagen können, Kinder sind die Zukunft der Gesellschaft.
Ich würde gleich gerne zur Bildungspolitik zurückkommen, aber vorher noch mal fragen. Man sieht ja schon auch in Krisensituationen oder in sozial schwierigen Situationen viele starke Eltern. Das sind meistens die Mütter, die dann stark sind. Sie haben es selber gesagt. Wie erleben Sie die Eltern in der Arche? Sind das Eltern, die überfordert sind oft durch ihre Lebenssituation, die einfach auch nicht können an manchen Stellen? Oder auch manchmal die nicht wollen. Wie erleben Sie die Eltern?
Also das muss man auch wieder differenziert sehen. Wir sind ja ein Land, das eine große Herausforderung hat mit der Armutsvererbung. Wir brauchen in Deutschland 5 Generationen, um aus der Armut herauszukommen. Das heißt also, wir in der Arche arbeiten ja häufig schon mit der nächsten Generation und übernächsten Generation von Menschen, die so aufgewachsen sind wie die Kinder, die jeden Tag in die Arche kommen. Das heißt, denen fehlt häufig Perspektive. Auf der anderen Seite haben wir in Marzahn-Hellersdorf den Bezirk, der die meisten Aufstocker von ganz Deutschland hat. Das heißt also, es sind überwiegend Alleinerziehende, die gehen arbeiten und müssen neben ihrer Arbeit, weil sie eben Kinder haben, auch noch zum Jobcenter rennen und Geld beantragen, um ihr Leben zu alimentieren. Und ich hatte vor einigen Jahren mal gefordert, dass das Leben nicht mehr alimentiert wird, dass die Frauen und Männer nicht zum Jobcenter laufen müssen, um ihr Geld zu beantragen, sondern dass man das direkt an den Arbeitgeber überweist, damit letztendlich das Jobcenter entlastet ist und der Arbeitnehmer, also sprich der Alleinerziehende, dann mehr Perspektive und Würde hat. Und das würde helfen. Und ich glaube, das sind so diese Probleme, die ich auch häufig schon seit Jahren anspreche. Es ist nicht in erster Linie das Geld, das fehlt, sondern wir haben ja in Deutschland auch kaum existenzsichernde Arbeitsplätze für Alleinerziehende. Da muss man nachjustieren. Da muss man auch mal mit großen Unternehmen reden, ob die vielleicht sich auch Firmenkitas einrichten können, damit die Kinderbetreuung letztendlich dort besser werden kann. Es ist also ein gesamtgesellschaftliches Problem, wo man nicht nur die Politik verantwortlich machen kann, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Keine Frage. Die müssen die Rahmenbedingungen schaffen, damit es gut funktioniert. Aber es kann ja auch nicht sein, dass ein Kind, das in Berlin sein Abitur macht, nach München geht und dort für das Abitur ausgelacht wird. Also dieses föderale System ist auch nicht unbedingt hilfreich, für die Entwicklung unserer Kinder.
Zurück zur Politik. Und jetzt kommt vielleicht der nächste Punkt, wo man Sie als Exot sehen könnte. Sie wollen ja selbst jetzt auch sich ins Berliner Abgeordnetenhaus wählen lassen. Sie kandidieren. Jetzt könnte man denken, ja, wahrscheinlich für die Linke, womöglich für die SPD oder die Grünen. Nein, für die CDU. Herr Siegelko, Exot, wie passt das zusammen? Weil im, alles, was ich bisher gehört habe, hätte ich jetzt nicht unbedingt mit der CDU Sozial- und Bildungspolitik zusammen.
Alles, was Sie von mir hören, ist werteorientiert und passt eigentlich in jede Partei und muss in jede Partei passen. Ob die jetzt links ist oder ob sie stärker rechts ist, wenn wir den Fokus auf unsere Kinder lenken, hat das mit Politik weniger zu tun als mit klugem Menschenverstand. Denn letztendlich sagen wir mal, Kinder sind die Zukunft der Gesellschaft. Erstmal sind sie die Gegenwart und was ich heute nicht investiere, kann ich auch morgen nicht rausholen. Ich bin in die CDU eingetreten. Ich hätte auch in die SPD eintreten können. Aber wenn man heute Politik macht, muss man sich verschiedene Dinge überlegen. Bei welcher Partei muss ich nicht so viele Kompromisse machen? Und sie müssen bei jeder Partei Kompromisse machen, weil ich glaube, dass kein Wähler heute genau sagt, meine Stimme kriegt 100% diese Partei, weil die macht alles richtig. Ich möchte gerne in einer Partei sein, die Regierungsverantwortung hat. Gar keine Frage, weil ich möchte etwas verändern. Ich möchte mitreden. Ich möchte die Themen an den Mann und an die Frau bringen. Und als ich 2024 mein 12. Buch veröffentlicht habe, Das Verbrechen an unseren Kindern, da habe ich gedacht, jetzt wird die Politik kommen und sagen, ey, du benennst hier Probleme, gibst aber auch Lösungsvorschläge, wir reißen dir erstmal den Schädel ab für das, was du da anklagst. Es kam niemand. Und dann merkte ich so,
Aber es kam auch
immer,
keiner zum Gratulieren.
es kam auch keiner zum Gratulieren, ganz im Gegenteil, alle haben ihren Mund gehalten, ich hätte beide gesagt, ihr Maul gehalten, weil es hat mich schon sehr gewurmt. Dann sah man so ein bisschen den Zusammenbruch der Ampel und dann hat mich das sozusagen angefixt, dass ich gesagt habe, ich habe so die Schnauze voll von einem damals fast 30-jährigen Kampf gegen Kinderarmut, wo nichts passiert, weil alle die Fakten nicht sehen wollen, die wollen auch die Lösungsansätze nicht hören. Und jetzt gehe ich in die Politik und versuche das selber zu verändern und habe mich dann entschieden, in die CDU zu gehen. Es ist nicht die sozialste Partei, aber heute bin ich das soziale Gewissen der CDU und das werde ich auch durchsetzen. Ich bin auch, es gibt Leute auch in der Partei, die Angst haben, dass ich ins Abgeordnetenhaus gewählt werde, weil die sagen, der Mann lässt sich seinen Mund nicht verbieten. Der wird auch auf den Tisch schauen und wird Dinge machen. Ich habe 31 Jahre lang Klartext geredet. Ich muss mich nicht verändern. Wenn ich jetzt in die Politik gehe und werde zum Parteisoldat, dann habe ich den Ruf, den ich mir 31 Jahre lang aufgebaut habe, den werde ich dann mit Füßen treten und das wird mir nicht passieren.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Riskieren Sie jetzt eigentlich nicht ein Stück weit Ihre Unabhängigkeit, Ihre Glaubwürdigkeit, die Rolle des unbequemen Außenseiters? Nö, das halten Sie. Dann werden Sie ein toller Fraktionskollege für einige werden, glaube ich.
Also ich werde bestimmt sehr unbequemer für einige werden, auch in meiner eigenen Partei, weil ich weiß natürlich auch, gerade mit bei vielen Debatten, gerade wo ich manchmal die Welt nicht verstehe, wenn es um Minijobs und andere Dinge geht. Ich will nicht gleich alles totreden, weil das finde ich ganz schlimm an der jetzigen politischen Debatte. Da werden Reformen auf den Markt geschmissen, die vielleicht nicht alle völlig ausgereift sind, über die man beim Umsetzen auch nochmal überlegen muss. Manche Dinge sind einfach überhaupt nicht überlegt, wie zum Beispiel die Minijobs. Da wird die Gastronomie ganz stark drunter leiden. Da werden auch wir, da werden viele Rentner drunter leiden, die jetzt nebenbei ihren Minijob machen, um ihre Rente aufzubessern. Da haben einfach nicht die richtigen Leute überlegt. Und das liegt einfach daran, dass viel zu wenig Menschen aus der Praxis, aus der Basis in der Politik sind. Da sind häufig Akademiker, da sind Leute, die haben Politikwissenschaft studiert. Und Sigmar Gabriel hat vor kurzem bei Hart aber fair gesagt, in den normalen Parteien, also in den Parteien der Mitte, sind kaum noch Handwerker, kaum noch Polizisten, kaum noch Krankenschwestern. Die finden sich da nicht wieder. Das sind nur noch Leute, die studiert haben. Und Wolfgang Bosbach hat vor kurzem mit mir eine Veranstaltung gemacht. Da hat er gesagt, ich wünschte mir, dass die Menschen, die Politik machen, mindestens 5 Jahre mal in einem normalen Beruf gearbeitet haben, um zu verstehen, über wen sie Entscheidungen treffen. Und dann werde ich auch in der Politik ein unbequemer Mensch sein und versuchen, meine Themen an den Mann zu bringen. Und ich höre ganz oft, ich bin ja jeden Tag auf dem Straßenwahlkampf, weil ich auch diese Bürgernähe suche, sagen die Leute immer zu mir, was willst du denn als Einzelner erreichen bei diesem ganzen Parteigedöns? Und dann sage ich, wenn ich so vor 31 Jahren bei der Gründung der Archi rangegangen wäre und gesagt hätte, ich kann nichts verändern, dann hätte ich gar nicht anfangen dürfen. Aber ich war damals vor 31 Jahren eine Einzelperson und heute ist die Arche eine so große Organisation, die in Deutschland kaum noch wegzudenken ist.
Und immerhin muss man ja auch sagen, die CDU hat sie auch aufgestellt. Also ich meine, es ist ja nun mal so bei einer Kandidatur, so ganz ohne Partei geht es ja dann auch nicht. Also müssen sie ja doch auch irgendwas berührt haben dort. Also weil sonst hätten sie ja auch, wären sie ja auch, sage ich mal, am Parteiapparat irgendwie gescheitert. Also zumindest ist es so, man hat nicht alle Türen von innen verrammelt und gesagt, geh weg, Segelko.
Ja, manche Kritiker werfen mir auch bei Social Media vor, dass die CDU mich vor den Karren spannt. Das hat sie nie gemacht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die CDU mich sozusagen pusht, was auch nicht schlimm ist, weil die wissen natürlich auch, ich bin ja auch ein Kämpfer, keine Frage. Und ich mache auch meinen Wahlkampf und spreche auch mit den Bürgerinnen und Bürgern jeden Tag über ihre Anliegen, die ich sehr gut verstehen kann, weil ich lebe selber im Brennpunkt. Ich habe selber die Herausforderung. Ich bin selber Unternehmer. Und wenn ich mit einem Unternehmer spreche, der sieht mich natürlich ganz anders an als Unternehmer mit 400 Angestellten und so vielen, mit so viel Verantwortung und so viel Geld, was wir letztendlich umsetzen müssen. Aber ja, natürlich hat mich die CDU aufgestellt und hat bestimmt auch bestimmte Erwartungen. Mit manchen werden Sie sicherlich nicht rechnen, aber wenn Politik sich nicht verändert, und ich rede auch in der Öffentlichkeit sehr stark darüber, dass wir eine Veränderung in der Politik brauchen, eine Politik 2.0, wo nicht der Politiker das Staatsoberhaupt ist, sondern der Staatsdiener, so wie es früher mal war, Politik aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Und ich wieder zurückkomme auf dieses große Wort von Martin Luther, der gesagt hat, wir müssen dem Volk aufs Maul schauen. Und das müssen wir dringend in der Politik tun, sonst werden wir noch mehr die Ränder besetzen, die gar keinen Wahlkampf machen müssen, sondern die nur von den Fehlern von uns profitieren.
Haben Sie das Gefühl, Sie haben in unserer Gesellschaft, in der Politik, außerhalb besonders Verbündete? Gibt es Menschen, die Sie besonders bewundern? Menschen, die ganz ähnlich unterwegs sind wie Sie?
Also das Wort bewundern mag ich nicht, weil ich mich nicht selber als einen besonderen Menschen sehe. Ich denke, dass jeder Mensch etwas verändern kann in seinem Umfeld, wenn er das denn machen will. Klar, ich habe ganz viele Orden bekommen in der Vergangenheit. Bei dem einen oder anderen habe ich sogar überlegt, den abzulehnen, weil ich gedacht habe, man wird von Staatsseite mit so einem Orden eher ruhig gestellt. Aber es gibt viele Menschen, die auch dem Beispiel der Arche gefolgt sind. Viele, die mir heute sagen, wir haben einen Verein gegründet, weil die Arche uns angefixt hat. Ich habe ganz viel Reaktion auf mein erstes Buch Deutschland vergessene Kinder bekommen, wo Leute gesagt haben, das hat mich aufgefordert, auch etwas zu tun.
Und ich meine gerade eher umgekehrt, also Leute, die Sie bewundern, im Sinne von, wo Sie sagen, Mensch, diese Personen tun das Richtige für unser Land, die tun das Richtige gegen Bildungsarmut, also Leute, bei denen Sie sagen, das sind echte Mitstreiter von mir.
Ich habe eine ganz große Hochachtung vor den vielen Ehrenamtlichen in Deutschland, die sich jeden Tag den Arsch aufreißen, damit dieser Sozialstaat überhaupt funktioniert. Und ich habe mal überlegt, wenn die alle weggehen, und das sind übrigens ein Drittel unserer Bevölkerung, die ehrenamtlich sind, also fast 30 Millionen Menschen, die irgendwo eine ehrenamtliche Tätigkeit machen. Das sind meine großen Vorbilder. Menschen, die in unserer Gesellschaft nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, es ist alles scheiße, wir sind in dieser Untergangsstimmung, die sie oft auf der Straße einfangen, sondern ich tue was für meinen Mitmenschen. Ich bin die pensionierte Lehrerin, ich gehe noch mal in die Schule, mache Nachhilfe für die Kinder oder ich putze die Kinder- und Jugendeinrichtung, weil ich eine Aufgabe möchte. Ich habe gestern beim Straßenwahlkampf auf der Straße eine Frau getroffen, die gesagt hat, ich komme jetzt auf Sie zu, nicht als der Politiker, sondern ich habe Hummeln im Hintern. Ich bin 70 Jahre alt, ich möchte was tun. Darf ich Sie in der Arche unterstützen? Und ich sage, wow, wie schön, wenn Leute noch was tun wollen, die nicht für ihre Rente noch arbeiten müssen nebenbei, sondern die bereit sind, etwas zu tun. Und das sind meine großen Vorbilder.
Haben Sie sich schon mal mit Karin Prien ausgetauscht als Bildungsministerin, Familienministerin? Wenn man mit der redet, die sieht auch immer stärker die Verbindung von Bildung und Beziehung von Bildung und Familienförderung. Jetzt könnte man sagen, aktuell, wenn man sich anschaut, wie es um die Familienförderung in der Regierung aussieht, drückt sich das nicht in Zahlen aus oder drückt sich das nicht in Handlungen aus? Hat vielleicht nicht nur mit Karin Prien zu tun, sondern auch mit der allgemeinen Stimmung in der Koalition. Aber tauschen Sie sich mit PolitikerInnen aus darüber?
Also ich denke, dass viele der ehemaligen Familienminister meine Bücher gelesen haben, denn ich höre immer wieder Zitate, die aus meinen Büchern stammen, wo zwar nicht erwähnt wird, das hat Bernd Sekelko gesagt, aber wenn man das genauso ohne Punkt und Komma oder mit Punkt und Komma sagt, wie ich es geschrieben habe, dann weiß ich schon, dass sie sich damit auch beschäftigen. Mit Karin Prien hatte ich noch keinen großen Austausch, aber ich war in den letzten Jahren sehr oft Sachverständiger im Deutschen Bundestag, in Landtagen, wo es gerade jetzt um den neuen Armutsbericht geht, wo es um die Fehler von Corona ging, weil wir waren ja die einzige Organisation in Deutschland, die am Lockdown an den Türen der Menschen waren, jeden Tag. Da habe ich schon viele Menschen kennengelernt, auch Politikerinnen. Die Bildungssenatorin in Berlin ist mir natürlich sehr bekannt, weil die gehört auch zu meinem Kreisverband, in dem ich innerhalb der CDU bin. Und wir, die, auch bevor sie Senatorin war, hat sie hin und wieder die Arche besucht und wir haben dort ausgetauscht. Aber natürlich ist es sehr schwierig, einen Menschen zu besuchen, der jeden Tag mit den Problemen dieses Landes konfrontiert ist, der auch vielleicht nicht nur Exot, sondern in manchen Bereichen auch Experte ist. Und wenn der irgendwelche Dinge sagt, dann kann man das positiv sehen, kann das aber auch als Herausforderung sehen, dass das Politik schaden könnte. Deswegen habe ich nicht immer die Fachleute bei mir in der Vergangenheit gehabt, die mit mir austauschen wollten. Die gab es allerdings auch, keine Frage. Und auch nicht nur von der CDU, auch von anderen Parteien. Das muss man auf faires halber gestehen. Aber manchmal ist Politik auch sehr weit weg.
Zum Schluss nochmal persönlich gefragt, Herr Segelko, nach all den Jahren, 31 Jahren, Arche, noch mehr Jahre, die Sie sich für Kinder, gegen Kinderarmut einsetzen, sind Sie optimistischer geworden oder pessimistischer?
Also ich sage mal so, ich bin nicht optimistischer geworden, obwohl ich ja Pastor bin und eigentlich immer einen ganz großen Glauben haben sollte. Den habe ich immer noch. Den habe ich aber vor allem nicht in Politik, sondern die habe ich vor allem darin, Menschen zu sehen, die sich in andere Menschen investieren. Und wenn ich unsere Kinder angucke, wir haben in den letzten 31 Jahren etwa 100.000 Kinder gehabt, die durch unsere Einrichtung gelaufen sind. Ich habe gerade das 10. ehemalige Archekind als Erzieherin in unsere Haupteinrichtung eingestellt. Es sind häufig Kinder, die als Kinder schon gewusst haben, ich habe keine Chancen, ich bin schlecht in der Schule, aber heute gesellschaftsfähig sind, heute ein Teil oder ihr Beitrag in dieser Gesellschaft leisten. Oder dieses eine Mädchen, die jetzt heute bei uns arbeitet, die wirklich alles durch hat, die kam schon als Zweijährige zu uns, Kriseneinrichtungen, drogenabhängige Eltern und alles Mögliche, sehr große Herausforderungen. Und sie arbeitet heute in der Arche. Und als ich sie gefragt habe, wie geht's dir jetzt? Da sagte sie, als Kind war die Arche mein Zuhause. Heute bin ich angekommen und dann lohnt sich jeder Einsatz.
Was aber eben auch heißt, dass Sie nicht glauben, dass die Arche jetzt bald überflüssig wird an der Stelle, auch wenn Sie sich's wünschen würden. Eine Frage, die ich in diesem Podcast immer gerne am Ende stelle, Herr Siegelko, wenn Sie nur einen Wunsch frei hätten an die deutsche Bildungs- und in dem Fall auch Sozialpolitik, nicht drei, nicht zehn, einen einzigen Wunsch, welcher wäre das?
Das Bildungssystem soll sich am Kind orientieren und nicht umgekehrt.
Das war eine Folge von Viada wundert sich mit Bernd Sigelko, Gründer der Arche, über Kinderarmut, Bildung durch Beziehung, Schule, Bildungs- und Sozialpolitik und auch über seinen eigenen Schritt in die Politik. Ganz herzlichen Dank, Bernd Sigelko, für das Gespräch.
Sehr gern.
Ja, und wenn Ihnen das Format gefallen hat, sagen Sie es mir gerne in der Kommentarspalte. Auch wenn Ihnen was nicht gefallen hat, freue ich mich über Hinweise, Kritik, Widerspruch, Ergänzungen. Wenn Sie Ideen haben, Anregungen, Vorschläge für Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die Sie gern mal bei Viada wundert sich hören würden, auch sehr gern. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Machen Sie es gut.